Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Urlaub heißt ja raus aus dem Alltag.
Sonne, Strand und glasklares Wasser.
An die Ostsee.
In London Stadturlaub mit dem Schiff nach Norwegen.
Ausflug in die Natur.
Balkonien.
Urlaub kommt von erlauben. Man erlaubt sich zu träumen und man träumt von dem, was man sich erlauben kann.
Urlaub, so wie wir ihn kennen, mit großer Ferienreise an die See oder in die Berge, in ferne Länder oder auf andere Kontinente, das gibt es erst seit 150 Jahren. Vorher konnte man sich bestenfalls beurlauben lassen. Mehr dazu in einer kleinen Kulturgeschichte des Urlaubs am Ende dieser Sendung. Vorher haben wir die folgenden drei Themen: Flucht und Asyl, Abschottung und Mauerbau. In der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen läuft in diesem Sommer eine Veranstaltungsreihe über die Menschenrechte. Gegen den Trend, Städter ziehen wieder aufs Land. Und wie ferne Kulturen Gut und Böse unterscheiden. Das ist der dritte Teil unserer Reihe über das Böse. Die Musik kommt heute von dem finnischen Pianisten Iiro Rantala und am Mikrofon ist Carsten Schröder. Wer über Mauern nachdenkt, sollte auch über Flucht nachdenken. Mauern und Flucht sind zwei Dinge, die eng miteinander zusammenhängen. Zum Beispiel die ehemalige deutsch-deutsche Grenze, zum Beispiel die geplante Mauer zwischen Mexiko und den USA. Beide sollen und sollten Flucht verhindern. In der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen findet in diesem Sommer eine Veranstaltungsreihe über die Menschenrechte statt. Vorgestern ging es dabei um Flucht und Asyl. Norbert Seitz berichtet.
Mauern sind immer schrecklich zwischen Menschen, auch in Mexiko. Wenn Trump verhindern will, dass zu viele Lateinamerikaner in sein Land strömen und wenn dabei auch noch Familien auseinandergerissen werden und Kinder festgehalten werden unter schrecklichen Bedingungen, dann müsste man vielleicht auch noch eine Mauer in Libyen bauen gegen die Massen aus Afrika. Oder mitten im Mittelmeer eine Mauer aus Kriegsschiffen. Natürlich, Mauer ist immer eine Form der Barbarei. Egal aus welcher Perspektive man die Mauer sieht. Sie ist immer schrecklich.
So stimmte Liedermacher Wolf Biermann am Tag der offenen Tür in der Gedenkstätte Hohenschönhausen sein Publikum auf den Menschenrechtsdiskurs zum Thema Freizügigkeit ein. Ein Bogen sollte geschlagen werden von Ost-Berlin nach Lampedusa, am Jahrestag des Mauerbaus und vor dem Hintergrund des tagtäglichen Flüchtlingselends auf dem Mittelmeer. Doch so ganz schlüssig schien die Breite des Themas über die Mauern in Geschichte und Gegenwart den Diskussionsteilnehmern nicht zu sein. Christian Boos ist als Historiker seit Jahren mit der SED-Diktatur befasst.
Ja, das ist gar nicht so einfach, da Parallelen zu schlagen. Wir haben es ja grundsätzlich bei der DDR mit einer Diktatur zu tun, deren Existenz ja davon abhing, die Schotten dicht zu machen, weil ihnen einfach die Leute weggelaufen sind. Die Existenz der DDR war abhängig davon, dass sie ein Grundrecht, nämlich das auf Freizügigkeit, verletzen bzw. ihren Bürgern vorenthalten.
Doch am Ende der KSZE-Schlusskonferenz von Helsinki 1975 musste auch Erich Honecker die UNO-Menschenrechtskonvention mit unterzeichnen, die auch ein Bekenntnis zu dem Grundrecht auf Freizügigkeit enthält, gegen das die DDR mit ihrem sogenannten antifaschistischen Schutzwall in welthistorisch beispielloser Weise verstieß.
Dies setzte eine unerhörte Dynamik in Gang. Seit Mitte der 70er Jahre ist die DDR das Problem der Ausreiser nie wieder losgeworden. Auch die Republikflucht nahm nicht wirklich ab. Das ist ganz erstaunlich. Es gab nach wie vor viele DDR-Bürger, die versucht haben, sich dann das Recht einfach zu nehmen.
Eine Zeitzeugin ist Sigrid Grünewald. Sie versuchte 1981 von West-Berlin aus die Fluchthilfe für ihren Verlobten in der DDR zu organisieren. Doch das Projekt flog auf. Sie musste danach eine Haftstrafe in Berlin-Hohenschönhausen und in Bautzen II absetzen. Sigrid Grünewald über die damalige Schleusersituation.
Zu meiner Zeit, als wir das wagten, hat es 15.000 D-Mark gekostet, später 20.000 und kurz vor der Wende dann sogar 30.000 D-Mark. Man konnte das natürlich nicht alles auf einmal zahlen und ich, Gott sei Dank, habe nur 3.000 D-Mark angezahlt und der Rest sollte dann nach erfolgter Schleusung bezahlt werden.
Gefangen genommene Fluchthelfer aus der Bundesrepublik erhielten in der Regel unter der DDR-Justiz Höchststrafen, um damit gleichzeitig die Preise für den späteren Gefangenenfreikauf drastisch anheben zu können. So wurden Mauer und Menschenhandel zum Konjunkturmotor. Denn für 34.000 Häftlinge und gesonderte Familienzusammenführungen war man bereit, dem SED-Regime zwischen 1964 und 1990 3,4 Milliarden D-Mark zu zahlen.
Das war natürlich ein Gesichtspunkt, der einem immer Hoffnung gegeben hat. Man wusste, man sitzt nicht die vollen 5,5 Jahre ab. Aber man hat natürlich auf den Freikauf gehofft. Und ich hatte ja mich doch vorher an einen Politiker gewandt, Herbert Wehner. Und da wurde mir ja schon so ein bisschen suggeriert, das wird klappen, aber wann, weiß man nicht.
Und gekostet hat das Ehepaar Grünewald die Bundesrepublik 200.000 D-Mark. So dominierte die Frage der Freizügigkeit die politische Justiz in der DDR. 90% der politischen Gefangenen waren wegen Fluchtdelikten inhaftiert. Die Frage der Begrenzung des Menschenrechts, frei ausreisen zu dürfen, geriet gleichsam zur Achillesferse des ganzen Systems, wie Christian Boos deutlich macht.
Je weiter die Sache fortschritt, hat die DDR weder durch Kriminalisierung noch durch Öffnung des Freikaufventils es erreicht, dass diese Bewegung abnahm. Genau das Gegenteil ist passiert.
Welche Lehren sich aus den damaligen Ereignissen für das angespannte Flüchtlings- und Asyldrama unserer Tage ziehen lassen, bleibt indes umstritten. Franziska Filmer von Amnesty International benennt die Unterschiede.
Die Mauern, über die wir heute am meisten lesen und hören, das sind Mauern, die nicht dazu dienen, ihre Staatsangehörigen daran zu hindern, das eigene Land zu verlassen, sondern es sind Mauern, die das Recht auf Einreise, was es auf dem Papier nicht gibt, verhindern sollen. Also das Recht auf Ausreise wird grundsätzlich gewährleistet, aber es geht im Wesentlichen erstmal darum, die Mauern von heute schützen die Staaten davor, dass Menschen zu ihnen kommen und haben nicht den gleichen Zweck wie beispielsweise die Berliner Mauer, dass Menschen die DDR verlassen können. Zudem kommt ja hinzu, die ist ja auch geschützt worden durch einen Schießbefehl. Auch das ist an Mauern normalerweise nicht üblich, sondern man versucht, das niedrigschwelliger zu machen, gleichwohl mit massiver Gewalt und häufig ja auch unter großen Menschenrechtsverletzungen.
Auch Hanna Neumann, Konfliktforscherin und frisch gebackene Europaabgeordnete der Grünen, trug schwer an der Klammer, die sie im Eröffnungsreferat zwischen der Historie und Gegenwart schlagen sollte. Ihr fiel dazu als Beispiel die bevorzugte Urlaubsinsel Hiddensee ein, von wo aus während der SED-Diktatur 174 Menschen es geschafft hatten, den Sehnsuchtsort, die dänische Küste, zu erreichen.
Seit 1989 haben wir diese Grenze an der Ostsee nicht mehr so hart. Und wir haben unsere Außengrenzen einfach von uns weggeschoben. Also wir hatten zuerst die deutsche Außengrenze, dann haben wir es an die europäische Außengrenze geschoben. Und im Moment sind wir eigentlich dabei zu versuchen, das, was Grenze ausmacht, diese Schicksale noch weiter wegzuschieben, sei es nach Libyen, sei es in die Türkei, sei es teilweise aber auch in den Sudan.
So trug die zunächst als humane Tat gepriesene Grenzöffnung vom September 2015 dazu bei, dass etliche neue Mauern errichtet wurden. Zum Beispiel, um die Balkanroute zu schließen. Dazu Franziska Filmer.
Vor allem Ungarn, Serbien ist da zu nennen, aber eben auch an der kroatischen Grenze zu Bosnien-Herzegowina, wo jetzt ja Menschen davon abgehalten werden, Zugang nach Kroatien zu haben. Auch dort gibt es Grenzanlagen, die groß sind. Die Türkei hat, als sie inzwischen 3,5 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen hatte, eine Mauer gebaut Richtung Syrien. Und nicht zuletzt natürlich auch die Mauer, die man immer wieder hört, von Trump Richtung Mexiko. Insofern bleibt uns das Thema Mauer und Flucht erhalten.
Wie in diesen Zeiten nicht anders zu erwarten, erreichte die Debatte am Ende auch die Kontroverse um das Individualrecht auf Einreise und den legitimen demokratischen Anspruch der Staatsbürger, selber festlegen zu können, wer zu ihrem Staat gehört und wer nicht. Dazu Christian Boos.
Das heißt, nicht automatisch hat jeder Mensch das Recht, einen Staat zu betreten und sich da niederzulassen, sondern das regelt der Staat mit seinem Staatsvolk entsprechend seinen Gesetzen und seiner Verfassung.
Derweil sehen die Flüchtlingshilfsorganisationen die Menschenrechte auf der Kippe, solange immer höhere Grenzen gebaut oder katastrophalere Lager aufgestellt werden, um Notleidende gewaltsam an der Einreise zu hindern. Günter Burkhardt von Pro Asyl bezieht in der aktuellen Kontroverse um Individualrecht und Bürgerschutz klar Position.
Wenn jemand von Leib und Leben gefährdet ist, vor Folter flieht, hat er das Recht, diese Grenze zu passieren. Punkt. Das ist in Europa geltendes Recht. Und das wird im Moment ausgehöhlt. Und das ist, wo wir Sturm laufen und sagen, Menschenrechte gelten für den einzelnen Menschen. Und da ist Ende Gelände mit einer politischen Entscheidung.
Trotz aller anfänglichen Skepsis wurde in der Diskussion der Gedenkstätte Hohenschönhausen deutlich, dass Mauern nicht gleich Mauern sind, es aber gleichwohl erschreckende Ähnlichkeiten gibt. Marion Detjen, Juristin und Migrationshistorikerin, resümiert ernüchtert.
Was können wir von der DDR lernen? Dass eben Grenzen und Grenzregime und gewaltsame Grenzen immer ein Zeichen sind von der Instabilität von einem Staat. Und sozusagen auf die Gesellschaft zurückwirken, auf die Gesellschaft, die sich an sich schützen will mit diesen Grenzen. Und nach meiner Anschauung, wir in einer sehr, sehr viel bedrohlicheren Situation sind, als das auch jetzt hier auf dem Podium zur Sprache kam, wie wir sehen können in Syrien. Und die Hoffnung, dass das schon irgendwie geht und wir uns nur alle ein bisschen organisieren müssen, ist trügerisch.
Flucht und Asyl, Abschottung und Mauerbau. Von einer Veranstaltungsreihe in der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen berichtete Norbert Seitz. Landflucht ist vor allem in den ostdeutschen Bundesländern seit Jahren ein Problem. Die Dörfer bluten aus, weil die Bewohner in die großen Städte ziehen, wo nicht nur der Arbeitsmarkt, sondern auch das kulturelle Angebot attraktiver sind. Nun gibt es seit einiger Zeit aber offenbar auch eine Gegenbewegung. Städter lassen sich auf dem Land nieder, um neue Arbeits-, Wohn- und Lebensentwürfe auszuprobieren. Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung hat 18 solcher Projekte untersucht und die Ergebnisse der Studie am Montag präsentiert. Am Telefon ist Dr. Rainer Klingholz, der Leiter des Berlin-Instituts. Guten Abend, Herr Dr. Klingholz.
Guten Abend, Herr Schröder.
Was ist das für eine Klientel, die es aufs Land zieht?
Das ist im Grunde eine etwas neue Klientel, denn es sind immer schon Menschen aufs Land zurückgezogen. Das sind häufig die typischen Familienwanderer, die dann in ihre Eigenheime in den Gürteln von Orten ziehen. Oder es gab auch immer irgendwelche Aussteiger, die sich einen alten Hof ausgebaut haben. Aber diese Personen, über die wir heute reden, das sind Menschen, die können digital arbeiten, die können ortsungebunden arbeiten. Und sie finden sich in größeren Gruppen zusammen. Also das sind keine Einzelaktionen, wenn die aufs Land ziehen, sondern die schließen sich vorher in den Städten kurz virtuell über irgendwelche Plattformen und versuchen herauszufinden, ob sie gleiche Interessen haben mit dem Umzug aufs Land. Und dann erst treffen sie sich zum ersten Mal persönlich und dann besprechen sie, wer dafür in Frage kommt. Und dann gehen sie auf die Suche nach einer größeren Immobilie.
Also sie ziehen nicht als Einzelkämpfer, sondern in Gruppen aufs Land. Wohin zieht es diese Menschen denn oder diese Gruppen denn vor allem?
Wir haben das für ganz Ostdeutschland uns angeschaut. Da gibt es über 100 solcher Projekte. Aber die meisten finden sich im Umland von Berlin und im Umland von Leipzig. Und das liegt daran, dass diese Städte Berlin und Leipzig langsam ein bisschen eng werden, langsam ein bisschen teuer werden. Und die typischen Orte oder Immobilien für die kreativen Netzwerke oder für die kreativen Digitalarbeiter, also die alten Fabrikhallen, die alten Lagerhallen in den Städten, die gibt es langsam nicht mehr in Berlin und in Leipzig. Und deswegen drängen die raus und suchen das auf dem Land, denn dort findet man solche Immobilien noch häufig.
Auf alte Bauernhöfe, so könnte ich mir das vorstellen.
Das sind alte Bauernhöfe, das können alte Bahnhöfe sein, stillgelegte Krankenhäuser, selbst alte LPGs werden da wieder in Besitz genommen von solchen Wohn- und Arbeitsprojekten.
Nun wollen die Gruppen dort nicht nur leben, sondern auch arbeiten. Wie sehen denn die Arbeitsmodelle in diesen Projekten aus?
Also das sind entweder Leute, die wirklich am Ende eines Kabels arbeiten können, die gewohnt sind, entweder in Homeoffice zu arbeiten oder sogar selbstständig sind, wenn das Projektplaner sind, wenn das Berater sind beispielsweise. Aber in deren Gefolge kommen dann auch nicht digital arbeitende Menschen zum Teil. Das können Lehrer sein, das können Ärzte sein, das können Pfleger oder Pflegerinnen sein, die dann auch eine neue Stelle auf dem Land kriegen wollen. Also das wären Jobs, die auch auf dem Land gesucht sind.
Was könnten das für Jobs sein oder welche Beobachtung haben Sie da gemacht?
Na, wie gesagt, wenn ein Lehrer aus der Stadt aufs Land zieht und dort gibt es eine Schule, die Schulen suchen im Moment praktisch alle Personal, dann können die ihren Arbeitsort verändern. Es sind dann aber auch zum Teil Handwerker, die sich selbstständig machen, die dann aber in so einem großen Wohnprojekt unterkommen, wo dann die meisten digital arbeiten. Die arbeiten dann in sogenannten Coworking Spaces, also das sind Büros, wo man dann temporär für 2 Wochen oder für 2 Monate oder für ein halbes Jahr arbeitet. Und dort kommen dann die verschiedensten Leute zusammen mit den verschiedensten Arbeitsbereichen und den verschiedensten Ideen. Und dabei entstehen dann auch neue kreative Projekte, wie wir das eben aus der digitalen Szene in den Städten gewohnt sind.
Voraussetzung ist ja vermutlich, dass es dann auch eine ausreichende digitale Infrastruktur gibt, ein funktionierendes Internet mit entsprechenden Übertragungsraten. Ist das in den Projekten, die Sie untersucht haben, gegeben?
Das ist in den Projekten, die wir uns angeschaut haben, gegeben. Und wo es diese schnellen Internet- oder diese vernünftigen Internetverbindungen nicht gibt, dort findet man diese Projekte schlicht und einfach nicht. Also das ist ein Ausschlusskriterium.
Wie gut lassen sich denn die Lebens- und Arbeitsmodelle, die Sie beschrieben haben, in die dörfliche Struktur integrieren?
Das ist natürlich eine Frage, die immer kommt. Entsteht da eine Parallelgesellschaft? Weil diese Menschen ziehen ja auch in der Gruppe da raus, weil sie vielleicht die Angst vor der Vereinsamung haben draußen auf dem Land. Die sind es in der Stadt gewohnt, dass man dann sich viel austauschen kann, dass es an jeder Ecke ein Café gibt und so weiter und so fort. Deswegen bringen die eine soziale Infrastruktur mit und die machen sich dann auch zum Teil eine richtige Infrastruktur dort selber auf, indem sie ein Café gründen oder ein Restaurant oder im Zweifel sogar einen eigenen Kindergarten. Da denkt man erstmal, es ist eine Parallelgesellschaft. Aber alle Projekte, die wir uns angeschaut haben, legen auch einen großen Wert darauf, mit der alteingesessenen Bevölkerung in den Dörfern in Kontakt zu kommen. Die machen dann erstmal ein Richtfest oder jedes Jahr ein Hoffest und laden dann die dort lebenden Menschen ein. Und die kommen relativ schnell ins Gespräch, weil diese großen Höfe oder diese alten Fabrikanlagen auf dem Land, da haben ja früher mal Menschen gearbeitet. Und die wohnen noch da und die sagen, ah, genau, wo ihr jetzt hier die Renovierung macht, da stand früher mein Schreibtisch oder meine Werkbank und so weiter. Und dann kommen die ins Gespräch und dann werden die häufig auch eingegliedert, weil die dort helfen können bei dem Umbau der Projekte, weil sie zum Teil sogar auch Jobs finden. Das ist ja alles sehr arbeitsintensiv, was dort erstmal auf die Beine gestellt werden muss. Und es ist eigentlich das Ziel der Menschen, dass da eine neue verschmelzende Kultur in den Orten entsteht, die sowohl städtische wie auch dörfliche Elemente beinhaltet.
Wie reagieren denn die Alteingesessenen darauf? Beziehungsweise gibt es da irgendwie auch Vorbehalte?
Also klar, die Menschen sind erstmal skeptisch, wenn da was Neues kommt. Vor allem, wenn dann so eine ganze Gruppe von Menschen kommen, 20, 30, wir haben Projekte untersucht, da sind dann über 100 Leute hingezogen in einen Ort, der eben diese Art von Menschen vorher nicht beherbergt hat. Und da ist die Frage, wie das zusammenwächst. Aber es ist auch notwendig, dass da eine gewisse Modernität in diese Orte kommt. Denn das ist genau der Nachteil. Es fehlt ja da an den Infrastrukturen, an kulturellen Möglichkeiten, an Unterhaltungsmöglichkeiten. Und wenn das über die neuen Leute dort in diese Dörfer einzieht, ist es eigentlich eine sehr positive Entwicklung. Man spricht da manchmal von einer Gentrifizierung der Dörfer. Das klingt erstmal negativ, aber wir sehen das sehr positiv. Denn der Grund, warum diese Orte dort so billig sind oder die Immobilien so billig sind, ist, dass sich keiner dafür interessiert. Und es müssen sich wieder Menschen dafür interessieren, dass dieser ländliche Raum oder diese Dörfer wieder vorankommen und dass dabei die Preise wieder steigen. Das ist eine ganz normale markttechnische Reaktion, die eigentlich wünschenswert ist, weil dann können auch Leute ihre alten Immobilien, die sie gar nicht mehr haben wollen, gegebenenfalls auch verkaufen.
Das war Dr. Rainer Klingholz, Leiter des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. Vielen Dank für das Gespräch.
Aus Kultur- und Sozialwissenschaften zum Nachhören finden Sie auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de/auskultur-und-sozialwissenschaften, auch als Podcast.
In diesem Monat läuft in unserer Sendung aus den Kultur- und Sozialwissenschaften eine kleine Reihe über das Böse. Angefangen haben wir vor 2 Wochen mit der Faszination des Bösen. Warum lesen wir zum Beispiel alle so gerne Krimis? Letzte Woche ging es dann um die Frage, ob das Böse dem Menschen anerzogen oder angeboren ist. Sind die Gene verantwortlich oder sind es Umwelt und Erziehung? Und heute nun wollen wir in ferne Länder und fremde Kulturen blicken. Denn, so ist zu vermuten, unterschiedliche kulturelle und religiöse Vorstellungen entscheiden darüber, was eine Gesellschaft als gut und was sie als böse bewertet. Mirkus Miljanic hat recherchiert und seine Suche nach fremden Kulturen führte ihn zunächst ins Überseemuseum in Bremen.
Wer über die breite Freitreppe das Foyer des Überseemuseums Bremen betritt, spürt fast körperlich das Motto des Hauses: Faszination, Ferne. Im ersten Lichthof des Völker-, Handels- und Naturkundemuseums, so sein offizieller Titel, empfängt den Besucher links ein Auslegerboot aus Papua-Neuguinea. Dahinter ragen riesige Hareiga-Masken bis ins obere Stockwerk. Rechts steht das originalgroße Modell eines auftauchenden Buckelwals, daneben ein begehbares Blauwalherz. Geradeaus schimmert eine Weltkugel im Scheinwerferlicht. 1,2 Millionen Exponate verteilt auf 10.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche beherbergt das Überseemuseum. Und es hat etwas, was in Deutschlands Museumslandschaft selten ist. Ein öffentliches Schaumagazin mit Ausstellungsstücken, für die sich in der offiziellen Ausstellung kein Platz mehr fand. Über 3 Etagen reiht sich in einem Sondertrakt Glasvitrine an Glasvitrine voller ethnologischer Highlights. Vor einer steht Stefanie Walder-Mandell, Sachgebietsleiterin Ozeanien und Amerika.
Ozeanien besteht ja aus Mikronesien, Melanesien und Polynesien und es sind fast 8000 Inseln, die da zugehören und es ist einfach eine unglaubliche kulturelle Vielfalt an Sprachen und Menschen und das ist etwas ganz Besonderes in Ozeanien.
Ozeanien ist für Ethnologen ein Forschungsparadies, wobei Stefanie Walder-Mandell sich besonders für die Vorstellungen und Praktiken rund um das Böse interessiert, also den negativen und schädlichen Aspekten einer Gesellschaft. Was genau stellen sich die Bewohner Ozeaniens unter dem Bösen vor? Gibt es möglicherweise ein Grundmuster, das für alle fremden Kulturen gilt?
Also es ist so, dass natürlich Menschen immer schon irgendwie sich mit dem Bösen auseinandersetzen mussten. Und ich denke, was vielleicht alle Kulturen eint, so ein größter gemeinsamer Nenner, ist, dass alle Kulturen Strategien und Praktiken entwickelt haben, das Böse abzuwehren oder es vielleicht auch für sich negativ zu nutzen, um anderen zu schaden oder es vielleicht auch in etwas Gutes zu verwandeln. Und ich denke, das ist etwas, was den meisten Kulturen gemein ist.
Womit deutlich wird, verglichen mit christlich geprägten Gesellschaften haben fremde Kulturen einen anderen Umgang mit dem Bösen entwickelt. Die im Westen allgegenwärtigen Begriffspaare Gut und Böse, Himmel und Hölle kommen in der ursprünglichen Gedankenwelt fremder Völker kaum vor. Renate Noder, Abteilungsleiterin Völkerkunde am Überseemuseum Bremen und Sachgebietsleiterin Asien.
Also ich würde erst mal sagen, dass es diesen Widerspruch oder diesen Unterschied oder Kontrast zwischen Gut und Böse in dem Sinn, wie wir es jetzt hier aus dem Christentum oder im Westen oft verstehen, gar nicht gibt.
Erst Missionare haben diese Vorstellungen mehr oder minder gewaltsam eingeführt. Auf Papua-Neuguinea in Ozeanien waren es vor allem Deutsche. Präzis abgegrenzte Verhaltensweisen, vergleichbar mit den Definitionen des deutschen Strafgesetzbuches, gibt es in der Welt fremder Kulturen nicht.
Wenn ich also zum Beispiel gerade aus vielen Bereichen Afrikas zu den Objekten arbeite, dann ist es eher so, dass es Objekte sind, die eine Kraft in sich haben und man dann einfach auch merkt, diese Kraft selber kann entweder gut oder böse agieren, je nachdem, wie sie sich auch positioniert. Aber sie ist nicht, wie das so im Christlichen ja sehr gerne gemacht wird, so in zwei Seiten, ne? Das Gute und das Böse ist dann der Teufel.
Gut und Böse sind doppeldeutig, so Silke Seibold, Sachgebietsleiterin Afrika. Die Göttin Kali steht im Hinduismus sowohl für Tod und Zerstörung als auch für Erneuerung. Zeigt Kali ihre sanfte Seite, heißt sie Durga. Vergleichbares gibt es auf Bali. Dort kämpft die gute Hexe Barong gegen die böse Hexe Ranga. Egal wie heftig sie streiten, nie gibt es eine Siegerin. Gut und Böse halten sich die Waage, sind zwei Seiten derselben Medaille. Völlig fremd ist diese Sichtweise auch dem Westen nicht. An sich ist nichts weder gut noch böse. Das Denken macht es erst dazu, lässt William Shakespeare Hamlet sagen. Wie aber sieht der Umgang mit dem Bösen in Ozeanien auf Papua-Neuguinea konkret aus? Stefanie Walder-Mandell geht zu einer Vitrine im Schaumagazin und zeigt auf eine Holzmaske mit weich verlaufenden Linien und großen konzentrischen Augen. Für uns sind es schöne Masken, die allerdings nur am Rande dekorativen Zwecken dienen.
Also diese Masken heißen Giebelmasken. Das heißt, sie sind an der Frontseite eines Männerhauses am mittleren Sepik angebracht.
Der Sepik ist ein Fluss auf Papua-Neuguinea.
Und sie schützen die Menschen. Also diese Giebelmasken verkörpern im Prinzip eine mythische Urzeitfrau. Das ist ganz wichtig. Die Männerhäuser sind ja in Neuguinea das rituelle Zentrum des Dorfes. Und Männerhäuser haben ein Geschlecht, sie sind weiblich. Und sie sind auch lebendig. Und durch diese Giebelmasken kann das Haus sozusagen wie durch Augen sehen.
Wobei man sich diese Masken nicht als virtuelle Überwachungskameras vorstellen darf, die registrieren, wer etwa auf den Eingang zusteuert. Die großen Augen der mythischen Urzeitfrau erkennen vielmehr Schadenszauber.
Also so ein Schadenszauber kann ausgelöst werden durch andere Menschen, aber auch, ganz wichtig, durch Ahnen und Geistwesen. Und diese Ahnen und Geistwesen, zu diesen haben die Menschen ein ganz ambivalentes Verhältnis, ein bisschen Furcht auch. Und man versucht immer, die nicht zu erzürnen, damit diese Ahnen und Geistwesen ihre böse Macht nicht sprechen lassen. Und diese Ahnen und Geistwesen können einen solchen Einfluss ausüben, dass praktisch böse Mächte auf den Menschen einwirken. Und dadurch können eben zum Beispiel Ernten vernichtet werden, was existenzbedrohend ist, Krankheiten, die bis zum Tode führen und generell Unheil, können dadurch ausgelöst werden. Und davor sollen diese Masken schützen.
Wenn das Böse in Erscheinung tritt, auch ausgelöst durch ein Individuum, steht immer die Gruppe, die Familie oder das Dorf im Mittelpunkt. Der Einzelne spielt eine untergeordnete Rolle.
Also es sind ja so Familienclans, nennt man das ja auch in der Ethnologie. Und es geht immer sehr, sehr stark um die Gruppe. Und mein Tun als Individuum hat immer Auswirkungen auf die Gruppe.
In eine vergleichbare Richtung, bei genauem Hinsehen aber doch wieder anders, steuert die Gedankenwelt der Ewe, eine Ethnie aus dem südlichen Grenzbereich von Togo und Ghana. Silke Seibold, Sachgebietsleiterin Afrika, steht vor einer Vitrine im Schaumagazin des Überseemuseums Bremen und zeigt auf kleine, unscheinbare Figuren.
Das sind so Tonklumpen und dann sind Kauri irgendwie so drauf. Es könnten Augen sein, kann aber auch was anderes sein. Manches ist menschlich, manches eher tierisch. So. Man fragt sich, was ist das? Und das sind Lekbavo.
Lekbavo sind in der Vorstellungswelt der Ewe Vermittler zwischen dem höchsten Gott und ihnen. Gott selbst hat den Kontakt zu den Menschen abgebrochen, weil sie nicht seinen Geboten gefolgt sind. Allerdings hat er Kräfte eingesetzt, die statt seiner mit den Menschen kommunizieren.
Und diese Kräfte, die haben sich unter anderem auch in solchen Figuren manifestiert. Da gab es ganz unterschiedliche, da gab es große, die auf dem Weg irgendwo standen oder auch am Eingang von einem Dorf. Es gab welche, die waren kleiner, die standen dann an den Eingängen von den Gehöften oder auch noch kleinere, die dann eben auch in den Häusern zu finden waren.
Antworten auf Fragen nach dem Umgang mit individueller Schuld sind das allerdings nicht. Was geschah mit jemandem, der seine Nachbarn im Streit erschlug? Zunächst einmal suchte die Gemeinschaft nach einem Ausgleich. Der Täter musste, je nach Schwere der Schuld, der Opferfamilie etwas zahlen. Viel mehr geschah mit dem Täter, wie wir heute sagen würden, auch deshalb nicht, weil Menschen in vielen fremden Kulturen davon ausgehen, dass ohnehin nach dem Tod abgerechnet wird. Im frühen Buddhismus Indiens, Japans und Chinas lässt sich das gut nachzeichnen.
Wenn man verstirbt, kommt man in die Unterwelt vor einen Richter, der dann urteilt, ob man überwiegend gute Taten vollbracht hat oder schlechte. Und je nachdem kommt man unterschiedlich lang in eine spezielle Hölle, je nachdem, was man verbrochen hat.
Eine Vorstellungswelt, die zumindest teilweise christlich geprägt zu sein scheint, so Renate Noder, Abteilungsleiterin Völkerkunde am Überseemuseum Bremen und Sachgebietsleiterin Asien. Das Christentum als Impulsgeber für den Umgang mit dem Bösen im Buddhismus? Nein. Durchaus möglich, dass es umgekehrt war.
Es hat wohl auch Beziehungen gegeben, dass Christen und auch Buddhisten sich in Ägypten irgendwie begegnet sind und auch gegenseitig beeinflusst haben. Auch der Rosenkranz ist so eine Frage, wer hat wen jetzt da beeinflusst? Woher kommt der Rosenkranz zum Beispiel?
Versucht man einen Vergleich zwischen den Antworten auf das Böse fremder Kulturen und christlich geprägter Gesellschaften, ist es vielleicht dieser. Das Christentum orientiert sich am Individuum, fremde Kulturen am Kollektiv.
Wie ferne Kulturen gut und böse unterscheiden oder auch nicht unterscheiden, das war ein Beitrag von Mirko Smiljanic. Die großen Sommerferien gehen gerade zu Ende oder sind schon zu Ende gegangen. Jeder, der es sich irgendwie erlauben konnte, fuhr in den Urlaub. Das klingt fast wie selbstverständlich, ist es aber nicht. Denn Urlaub, wie wir ihn verstehen, mit Ferienreisen, den gibt es erst seit weniger als 150 Jahren. Andrea und Justin Westhoff zeichnen eine kleine Kulturgeschichte des Urlaubs.
Keine Termine haben, einfach in den Tag reinleben, ein gutes Buch lesen.
Mit der Familie Zeit verbringen.
Urlaub heißt ja raus aus dem Alltag.
Sonne, Strand und glasklares Wasser.
Urlaub kommt von erlauben. Man erlaubt sich zu träumen und man träumt von dem, was man sich erlauben kann. Der Aphoristiker Gerhard Uhlenbrück.
Ich fahre noch nie im Urlaub.
Ich bin Rentner, wir fahren nicht mehr in Urlaub.
Tatsächlich gab es Urlaub ursprünglich nur für denjenigen, der in Diensten stand. Es war die Erlaubnis, sich für eine gewisse Zeit zu entfernen, von der Truppe, vom Fürsten oder Königshof, um Geschäfte zu erledigen oder Familienangelegenheiten zu regeln. Einfach mal Freizeit haben zu wollen, war kein akzeptabler Grund.
Das schönste Beispiel ist Goethe, der Angst hatte, sein Herzog würde ihn nicht nach Italien lassen. Dann heimlich bei einer Kur um 6 Uhr morgens, wie er schreibt, hat er sich davon geschlichen, weil er immer Angst hatte, er würde zurückbeordert.
Der Urlaub im heutigen Sinne, als bezahlte Freizeit zum Zwecke der Erholung, ist eine europäische Erfindung aus der Zeit der Industrialisierung. Dabei spielten die Beamten eine entscheidende Rolle, erzählt der Leiter des Historischen Archivs zum Tourismus der TU Berlin, Professor Hasso Spode.
So um 1850 fing diese Mode an, sind sie zu einem Arzt gegangen, haben sich einen Attest besorgt, haben gesagt, oh, wir sind krank, wir müssen uns irgendwie erholen. Und sind aufgrund dieses Attestes dann eben in den Urlaub gefahren.
Es ging um die Regeneration der Arbeitskraft. Aber an die Masse der Fabrikarbeiter dachte noch niemand.
Die Welt im Kaiserreich war eben eine Klassengesellschaft und die war strikt getrennt in die Leute, die mit der Hand arbeiteten, die den blauen Kragen trugen und die irgendwo geistig arbeiteten. Das waren die mit dem weißen Kragen. der argumentative Trick war, dass eigentlich nur der Geistesarbeiter an der Auszehrung der Kräfte leidet, dessen Nerven werden irgendwie zerrüttet. Es gab extra eine Krankheit, die heute verschwunden ist, die hieß Neurasthenie. Und die könne man eben durch Erholung im Urlaub heilen. Aber deren Beschäftigung ist ja eigentlich eine ganz gesunde. Die sind ja draußen an der frischen Luft oder in dieser schönen Fabrik. Die haben das nicht nötig.
Am Ende des Kaiserreichs 1914 hatten dann alle Beamten und die meisten Angestellten einen Anspruch auf bezahlte Erholungszeit, je nach Platz in der Hierarchie von 3 Tagen bis zu 6 Wochen. Für Arbeiter gab es so gut wie keinen Urlaub, wenn, dann nicht von den Gewerkschaften erstritten. Nur ein paar philanthropische Unternehmer haben ihn als eine Art Bonus gewährt.
Das war an erster Stelle Carl Zeiss in Jena. Es waren die Schultheiß-Brauerei in Berlin und es war das grafische Gewerbe.
Und erst in der Weimarer Republik gab es für die Mehrheit der Arbeitnehmer tarifliche Urlaubsregelungen. Aber oft auch nur auf dem Papier, meint Hasso Spode.
Also erstens war der sehr kurz. Der bemaß sich nämlich überwiegend nach der Dauer der Betriebszugehörigkeit. Zweitens weiß ja jeder, dass die Weimarer Republik eine Zeit ständiger Wirtschaftskrisen gewesen ist. Also das Geld war extrem knapp. Was haben die dann gemacht? Die haben sich das auszahlen lassen und haben dann für diese Zeit doppelten Lohn bekommen.
Nach 1945 wird schließlich gesetzlich festgelegt, dass jedem Arbeitnehmer zuerst 2, seit den 60er Jahren 3 Wochen Urlaub pro Jahr zustehen. Und das haben die Deutschen dann schnell wörtlich genommen, als Erlaubnis, sich zu entfernen.
An die Ostsee.
Nach Russland.
Es wird eine Rundreise.
In London Stadturlaub mit dem Schiff nach Norwegen.
Ausflug in die Natur.
Balkonien.
Irgendwo am Wasser mit viel Sonne.
Urlaub machen bedeutet heute für die meisten Reisen. Historisch war das anders. Wer früher sein Zuhause verließ, ging auf die Walz oder auf Pilgerfahrt, um etwas zu entdecken oder um sich Bildung anzueignen. Erst seit dem 18. Jahrhundert gibt es den Tourismus, das Reisen einfach als Freizeitvergnügen. Es entstehen die ersten Seebäder und Kurorte. Die ermöglichen den Oberschichten auch eine Auszeit von den strengen gesellschaftlichen Regeln. Mit Glücksspiel, Pferderennen, frivolen Bekanntschaften. Andererseits wird beim Baden streng auf Anstand und Sitte geachtet. Neben züchtiger Kleidung sollen Badehütten und Strandzelte die Urlauber vor fremden Blicken schützen. Seit 1882 sieht man die berühmten Strandkörbe an Ost- und Nordsee. Der Historiker und Soziologe Hasso Spode.
Fontane sagt, alle Welt reist. Unter alle Welt versteht er natürlich nur seine eigene Schichten. Manche fuhren 1-2 Wochen an die Ostsee oder von Hamburg aus nach Cuxhaven. Aber innerhalb dieser Elite gab es noch eine Elite, die konnten schon die ersten Fernreisen machen. Also die sogenannten Nordlandfahrten mit dem Schiff bis Spitzbergen und Grönland sind die gefahren.
Mitte des 19. Jahrhunderts beginnt dann der Pauschaltourismus. Die Eisenbahnerfindung macht's möglich. Nicht der erste und einzige, aber der berühmteste Organisator war der Engländer Thomas Cook.
Die Eisenbahngesellschaften haben natürlich gesagt, wenn ihr uns den Zug hier voll macht, dann kriegt ihr dafür einen Rabatt. Und dadurch konnte er diese Reisen billiger anbieten, wenn da auf einen Schlag 500 bis 1000 Leute ans Meer fuhren. Und da, muss man sagen, stand auch eine philanthropische Idee dahinter. Er wollte die Arbeiter aus den Mietskasernen und vor allen Dingen aus den Kneipen, er war ein ganz strikter Antialkoholiker, ins Grüne holen, damit sie sich da erholen. Da hat Thomas Cook und andere Veranstalter sehr viel Wert drauf gelegt. Die sprachen von vernünftiger Erholung. Das sollte den Arbeitermassen damals schon in England wohlgemerkt zugutekommen. In Deutschland gab sowas in der Art nicht.
Aber auch hierzulande entwickelt sich seit Ende des 19. Jahrhunderts eine Art Sozialtourismus, getragen von Wohltätigkeitsvereinen, den Naturfreunden oder auch von Gewerkschaften. Sie organisieren für Arbeiter Wander- oder Radtouren und sogar Bildungsreisen, etwa zu den großen Weltausstellungen nach Paris oder London.
Auf der Insel Rügen entsteht das größte und schönste Seebad der Welt.
Kreisorganisationsleiter Dr. Ley besichtigt die Bauarbeiten für das KDF-Bad.
Ich will, dass dem Arbeiter ein ausreichender Urlaub gewährt wird, denn nur allein mit einem Volk, das seine Nerven behält, kann man wahrhaft große Politik machen.
Hitler und die Nationalsozialisten erkennen schnell auch die politisch-ideologische Bedeutung des Urlaubs. Mit der 1933 gegründeten Organisation Kraft durch Freude haben sie ein riesiges Tourismusunternehmen und gleichzeitig Kontrolle über die Freizeitgestaltung der Bürger.
Es waren über 43 Millionen Reisen, die bis zum Kriegsbeginn 1939 veranstaltet hatten. Davon waren allerdings nur gute 7 Millionen richtige Reisen. Das meiste waren dann so eher Wochenendfahrten. Also es gab billige Touren. Eine Woche im Bayerischen Wald oder so kriegte man für 16 Mark. Aber man konnte auch eben eine Woche nach Madeira fahren mit dem Kreuzfahrtschiff. Das kostete dann schon 60, 80 Mark. Das konnten sich Arbeiter eigentlich nicht leisten.
Auch nach 1945 ist an Urlaub erst einmal gar nicht zu denken. Nur die Kinder werden in die Sommerferien geschickt, meist aufs Land. Aber mit dem Wirtschaftswunder boomt dann der Tourismus.
Komm ein bisschen mit nach Italien, komm ein bisschen mit ans blaue Meer. Und wir tun, als ob das Leben eine schöne Reise wäre.
3,5 Millionen fuhren nach Italien.
Wer es noch nicht gewusst hat, der sieht es hier. Das Automobil gehört für seine Besitzer schon sozusagen zur Familie. Das verhilft auch zu einem Platz an der Sonne.
Flugreisen dagegen waren nur etwas für ganz Reiche. So kam der Begriff Jetset auf. Bis Ende der 60er Jahre verdoppelt sich aber das durchschnittliche Einkommen und außerdem gibt es nun ein kleines Urlaubsgeld. Langsam entsteht der Massentourismus.
Massentourismus ist dann eigentlich immer auf die Reiseart bezogen. Man bucht das bei einem Reiseveranstalter und organisiert das eben nicht selbst.
Der Begriff wird zunehmend abwertend benutzt von Menschen aus höheren Bildungsschichten. Wichtige Bausteine sind die vielen neu entstehenden Reiseunternehmen und die Entwicklungen im Flugverkehr. Dr. Sina Fabian, Historikerin und Kulturwissenschaftlerin an der HU Berlin.
Durch die Düsenjets können jetzt viel mehr Leute mitfliegen. Dadurch wird das wesentlich billiger. Und der zweite Aspekt ist, da werden tatsächlich durch die Reiseveranstalter diese Orte aufgebaut, die dann eben auch diese ganzen Orte eigentlich reservieren für den ganzen Urlaub.
Das passiert vor allem an der spanischen Mittelmeerküste und auf Mallorca, spöttisch Teutonengrill genannt. Denn die bis 1975 herrschende Franco-Diktatur rollt den Reiseveranstaltern einen roten Teppich aus, um Devisen zu bekommen.
Gerade immer, wenn man ins Ausland fuhr und man sich nicht auskannte, dann war das wirklich so diese Garantie dafür, dass es eben auf der einen Seite bezahlbar ist und auf der anderen Seite dann auch funktioniert.
Denn Urlaub macht der durchschnittliche deutsche Arbeitnehmer in dieser Zeit nur einmal im Jahr.
Süßes Nichtstun am Rande des Salzwassers.
In der DDR war Recht auf Urlaub 1949 in die Verfassung geschrieben worden, als Erholungszeit für die Werktätigen.
Glückliche Menschen, die morgen schon wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, um mit neuer Kraft an unserem gemeinsamen Werk tätig zu sein.
Auch die verstanden darunter vor allem Reisen. Das war zwar für jedermann erschwinglich, die Ortsauswahl aber beschränkt. Der schon 1947 gegründete Feriendienst des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes hatte im ganzen Land die alten Kur- und Ferienanlagen verstaatlicht und neue riesige Urlaubsheime errichten lassen.
Suchen wir Heringsdorf. Ferienparadies für Tausende von Werktätigen. Der Feriendienst des FDGB hat über 240.000 Ostseeplätze belegt.
So konnte der Staat auch im Urlaub ein Auge auf seine Bürger haben. Was von den meisten so aber gar nicht empfunden wurde, sagt Dr. Stefan Wolle, wissenschaftlicher Leiter des DDR-Museums in Berlin.
Es war schon eingebettet in bestimmte Regularien. Also man musste zu den Essenszeiten natürlich anwesend sein, wenn man was bekommen wollte. Es wurden da auch einige kulturelle Veranstaltungen gemacht, aber da konnte man hingehen oder es bleiben lassen. Die waren in der Regel auch nicht allzu politisch. Eine wirkliche gesellschaftliche Kontrolle fand da nicht mehr oder weniger statt als 365 Tage am Jahr.
Es konnte allerdings vorkommen, dass man neben seinem Brigadeleiter am Strand lag oder mit dem Vorarbeiter am Abendbrottisch saß. Außerdem gab es wenig andere Möglichkeiten, Urlaub zu machen in der DDR.
Ein Großteil der privaten Pensionen sind in den 50er Jahren enteignet und verstaatlicht und dann dem FDGB übertragen worden. Und die, die noch übrig geblieben waren, waren natürlich sehr begehrt. Und dann gab es so Zimmervermietung. An der Ostsee haben das manche auch ausgenutzt und wirklich die schäbigsten Buden noch vermietet. Also das gab es auch.
Viele Ostdeutsche machten deshalb Camping, obwohl die Vorschriften hier streng waren. Aus Angst vor Republikflucht durften etwa die Ostseestrände ab 20 Uhr nicht mehr betreten werden. Gehalten hat sich allerdings kaum jemand daran. Es gab auch Fernreisen in die sozialistischen Bruderländer. Am Schwarzen Meer oder am Plattensee, in Warschau oder Prag konnte man sogar Westverwandte oder Freunde treffen. Reisefreiheit wurde zum Wort des Jahres 1989. Sie war auch wörtlich genommen Startsignal für eine, vielleicht die einzig vollkommene Ost-West-Angleichung. Urlaub bedeutet erlaubte Entfernung vom Alltag. Tapetenwechsel, die Begegnung mit dem Fremden.
Es ist alles total neu. Und was wir da sehen, haben wir nie zuvor gesehen.
Hier üben deutsche Spaghetti essen.
Die Dinger sind entsetzlich lang, aber bitte legen Sie das Messer weg. Wir wollen nicht auffallen,
schreibt der Bedecker von 1955. Gandare. Land und Leute kennenlernen, das ist in Umfragen über Jahrzehnte immer ein wichtiger Reiseaspekt für Deutsche. Aber stimmt das wirklich? Fernreisen bedeuten damals oft einen Kulturschock. Das ungewohnte Klima, die Hygieneverhältnisse und das Essen.
Was man immer wieder in den Reiseberichten liest, ist dieser Schock, wenn die Reisenden zum ersten Mal Knoblauch oder Olivenöl probieren.
Erzählt Sina Fabian. Sie hat die Anfänge des Massentourismus untersucht.
Am Anfang ist es tatsächlich so, noch bis in die 70er Jahre, dass erstmal das in der Fremde sein auch trotzdem immer noch bedeuten sollte. Man hat aber noch das Bekannte dabei, dass man da immer sicher gehen konnte. Man hat trotzdem noch das Essen eigentlich, das man kennt.
Die deutschen Urlauber tragen ihren Filterkaffee über die Alpen. Und besonders in Spanien passen sich viele Urlaubsregionen ihren Bedürfnissen an. Sie servieren deutsches Bier und Bratwurst in Gaststätten, die etwa bei Heinz heißen.
Und dann sieht man aber in den 70er Jahren eine Verschiebung, dass plötzlich doch auch so landestypische Spezialitäten in den Prospekten vorkommen. Wo vorher eben der deutsche Filterkaffee und Wurst und Käse zum Frühstück beworben wurden, wird auf einmal die Paella und Sangria beworben.
Die exotischen Speisen werden schließlich auch in Deutschland heimisch. Das gilt allerdings nicht für die Menschen aus fernen Ländern. Reisen macht nicht generell weltoffener. Man will das Fremde in der Fremde genießen, nicht bei sich zu Hause haben. Meist lernen Urlauber auch gar nicht wirklich Land und Leute kennen, sagt die Historikerin Sina Fabian.
Tatsächlich muss immer eine Art von touristifizierter Version des Fremden sein. Man hat einen vermeintlich ganz traditionell typischen spanischen, griechischen, italienischen Abend verbracht, in dem es dann ganz viel gegrilltes Fleisch gibt, ganz viel Alkohol. Und dann tritt noch eine Flamenco-Tanzgruppe auf. Also es musste schon immer an die Erwartungen, die man quasi hatte, angepasst sein.
Doch was heißt schon echt? Der Soziologe und Tourismusforscher Hasso Spode.
Das ist die klassische Kritik der bürgerlichen Reisenden an den blöden Touristenmassen. Die fallen darauf rein, ihnen wird irgendetwas für echt vorgegaukelt und die konsumieren das dann auch noch. Ich bin da sehr, sehr skeptisch. Der Echtheitsbegriff, das ist überwiegend eine Zuschreibung, erstens. Zweitens ist das eine Idee viel älter als der Tourismus. Denken Sie an die Reliquien. So ein bisschen Staub von der Erde, wo Jesus langgelaufen ist, zu besitzen oder zu berühren. Natürlich ist das eine konstruierte Echtheit.
Das gilt zum Beispiel auch für die archaische Lebensweise der stolzen Maasai in Kenia, die den gebildeten Mittelschichtlern vorgeführt wird. Niemand will im Urlaub das wirkliche Leben der anderen kennenlernen.
Das ganze Schreckliche, was es in diesen Ländern so gibt. Also viele fahren ja nach Dubai, aber die möchten bitte nicht sehen, wie die Hausfrauen ihre philippinischen Sklaven da prügeln. Wollen sie ja gar nicht wissen.
Der Tourist zerstört, was er sucht, in dem Moment, wo er es findet. Hans Magnus Enzensberger.
Urlaub ist ein Kulturphänomen mit langer Geschichte. Seit eh und je auch kritisch beäugt.
Genau die gleichen Kritikpunkte eigentlich wie in den 1970er Jahren gab es schon 1830. Also da wurde auch schon von Massen, von Horden, die jetzt in Urlaub fahren, gesprochen.
Das war eine kleine Kulturgeschichte des Urlaubs, aufgezeichnet von Andrea und Justin Westhoff. So viel für heute aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik kam diesmal vom finnischen Pianisten Iiro Rantala. Nach den Nachrichten geht's hier im Deutschlandfunk weiter mit den Jazz Facts. Darin ein Porträt der Pianistin Olivia Trummer. Dabei gute Unterhaltung, einen angenehmen Abend wünscht Ihnen Carsten Schröder.